du von deinem Thron, du hocherhabener Gottessohn. Ja, Gott kommt herab. Das ist Weihnachtsfreude. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Kinderlied kennt, die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Ist ein altes Kinderweihnachtslied. Meine Kinder haben das schon gehört. Und die Weihnachtsfreude pustet tatsächlich keiner aus, weil die nämlich bleibt. Weil die nämlich immer akut ist, nicht nur am 24., 25. und 26. Dezember, sie ist immer aktuell. Nicht wie unsere Weihnachtsbäume, die werden irgendwann abgeschmückt, die Kerzen kommen in den Keller, der Weihnachtsbaum auf den Müll, die Weihnachtsstimmung, die Adventsstimmung ist passé. Nein, die Weihnachtsfreude, die bleibt. Über diese Weihnachtsfreude möchte ich euch gerne berichten. Heute. Und ich wähle dabei einen etwas indirekten Weg, um zu dieser Weihnachtsfreude zu gelangen. Nämlich wir lesen einige Verse aus dem ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt sie bitte auf oder wenn ihr ein Handy dabei habt. Das wäre ganz hilfreich. Ich habe heute keine Präsentation dabei. Einige Passagen aus dem ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums dazu. So, das geht los mit dem Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe, also das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das Wort, das steht im griechischen Logos. Die meisten Menschen, die das damals gehört haben, haben das ganz profan verstanden. Einfach sprechen, mitteilen, Botschaft, Gedanke, der geäußert wird. Aber wir merken hier sehr schnell, dass es mehr ist. Wir merken hier sehr schnell, dass es erstens um Gottes Sprechen geht und wir merken auch sehr schnell, dass es um eine Person geht. Da heißt es nämlich, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dieses Wort, was bei Gott war, das war Jesus Christus. Und wenn wir dann weiterlesen im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, dann kriegen wir dafür auch einen Beleg. Zum Beispiel im Vers 14, wo es dann heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ja? Das Wort Gottes wurde Mensch. Und deshalb gehen wir zurück an den Anfang und wissen wir, dass das Wort Jesus Christus ist. Und dass uns dann gesagt worden ist, durch dieses Wort ist alles gemacht worden, was gemacht worden ist. Durch Jesus Christus ist alles entstanden, was entstanden ist. Der ganze Kosmos, vielleicht die Universen, wenn es mehrere gibt, alle Sterne, wie viele Sterne gibt es im uns bekannten Universum? Es gibt Trilliarden von Sternen. Das ist eine 1 mit 21 Nullen. Alles durch das Wort Gottes. Alles durch Christus gemacht. Es gibt in diesem Universum bislang Billionen von Galaxien. Und dann werden wir kleiner in der Betrachtung. Dann gibt es unser Sonnensystem, das ist auch alles durch das Wort gemacht. Auch alles, auch all das hat Gott durch Christus gemacht. Die Erde hat er durch Christus gemacht, die für uns ja so riesig ist. Und wenn wir einen Überblick über das Weltall hätten, würden wir die Erde gar nicht sehen. So klein ist sie, aber für uns ist sie groß. Und alles, was auf der Erde ist, ist durch das Wort geworden. Es gibt auf dieser Erde mittlerweile nachgewiesene 2 Millionen Tierarten. Vor einem Jahr waren es noch 1,8 Millionen, also mittlerweile sind noch 200.000 dazugekommen. 2 Millionen Tierarten. Und es gibt mehrere hunderttausend Pflanzenarten. Und dann gibt es noch den Menschen in seiner Vielfalt, in seinen Ethnien und Rassen und in der Individualität, in der Gott die Menschen geschaffen hat, in seinem Bild. All das ist durch das Wort Gottes gekommen. All das durch Christus gemacht. Das war nicht wie beim Urknall. Beim Urknall, da muss man sich ja fragen, was hat denn da geknallt? Also wenn da etwas geknallt hat, dann muss ja auch was da gewesen sein. Aber Gott brauchte nichts, was da war. Im Psalm 33, da lesen wir, er sprach und es geschieht oder geschah. Er befiehlt und es steht da. Aus dem Nichts hat er das alles durch sein Wort gemacht. Er hat es alles durch in mit Christus geschaffen. So, und jetzt kommen wir zur Weihnachtsfreude. Nämlich zum Vers 14, da heißt es, dieses Wort ward Fleisch. Ward Mensch. Gott kommt herab und wird Mensch. Wenn ihr das kleine Baby Jesus in der Krippe seht, was sagt uns das? So klein, so winzig, an einem so unscheinbaren Ort, vielleicht an einem nicht würdigen Ort, so abhängig wie jedes kleine Baby, wie jeder kleine Säugling, das ist typisch Gott. Das ist typisch Gott, weil Gott herabkommt. Er wird niedrig. Er lässt sich zu uns herab. Er kommt in unsere kleine Welt. In unser kleines Denken. In unsere kleinen Gehirne. In unser ach so manchmal engstirniges Denken. Er kommt herab in unser menschliches Elend, in unsere Begrenztheit, in unsere Unvollkommenheit, in unsere Schwachheit, in deine und meine kleine Welt lässt er sich herab. Das ist typisch Gott und das sehen wir im Säugling, in der Krippe, in der Futterkrippe. Gott kommt herab. Und jetzt sehen wir aber noch etwas anderes. In diesem kleinen Kind, oder lasst mich so sagen, dieses kleine Kind in der Futterkrippe ist das Wort. Durch das Gott alles gemacht hat, was gemacht ist. In diesem kleinen Kind liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und die Bibel sagt uns im Kolosserbrief, dass in ihm, in Christus, in Jesus und schon in diesem kleinen Baby die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Die ganze Größe. Das ist Weihnachtsfreude. Das ist ein Aspekt der Weihnachtsfreude. Da ist die ganze Herrlichkeit Gottes, die ganze Macht, die ganze Schöpferkraft, die ganze Kreativität, die ganze Herrlichkeit verborgen in dem kleinen Kind. Gott kommt herab. Jesus wurde Mensch, das Fleisch, das Wort wurde Fleisch. Es ist wichtig zu sagen an der Stelle, dass Jesus nicht seine Gottheit abgelegt hat, als er auf die Erde kam. Der war nicht vorher Gott und dann ist er Mensch geworden und hat die Gottheit abgelegt. Nein, der ist Gott geblieben und trotzdem Mensch geworden. Wie soll ich das vergleichen? Das ist wie, wenn ihr einen Baumstamm habt aus Pinienholz und macht einen Tisch daraus. Dann sieht der Tisch aus wie ein Tisch. Der hat 4 Beine und eine Platte und der hat die Funktion eines Tisches, aber er ist trotzdem ganz aus Pinienholz. Christus wurde Mensch und hat seine Gottheit dabei nicht im Himmel gelassen. Er hat sie mitgenommen. Er hat seine Krone dagelassen und ist Mensch geworden. Aber er hat seine Gottheit mitgebracht. Und zwar die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Warum ist das so passiert? Warum ist das geschehen? Warum soll das so sein? Warum muss das so sein? Weil das Wort gekommen ist, um ein zweites Mal einen Schöpfungsakt zu tätigen. Ich nenne das mal den zweiten Schöpfungsakt. Wir haben die große Schöpfung am Anfang. Und dann ist das Wort Gottes nochmal gekommen, um in all seiner kreativen Schöpferkraft etwas Neues zu machen, eine neue Schöpfung. Es wird noch eine dritte geben, die kommt dann später, in der Zukunft, wenn es eine neue Erde und einen neuen Himmel gibt. Von der rede ich nicht. Christus ist gekommen, um eine neue Schöpfung zu machen. Diese Schöpfung, die er dann machen will, das ist diejenige, von der die Bibel schreibt, im 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und von dem im 6. Kapitel des Galaterbriefes die Rede ist, wo Paulus sagt, beschnitten sein ist nichts, unbeschnitten sein ist auch nichts, aber eine neue Schöpfung. Das ist die neue Schöpfung, die gemeint ist. Das ist die neue Kreatur, die gemeint ist. Diese Schöpfung, die neue Schöpfung, ist nicht sichtbar, ist keine materielle Schöpfung, sondern sie ist eine Schöpfung am inneren Menschen, wenn ich das mal so nennen darf. Der innere Mensch soll neu werden. Wieso? Warum muss der innere Mensch neu werden? Der innere Mensch ist wie ein Auto, das mit Vollkaracho gegen einen Baum gefahren ist. Der ist nämlich Totalschaden. Unser alter innerer Mensch ist Totalschaden. Was das bedeutet, wisst ihr, wenn ein Auto Totalschaden hat, kannst du es nicht mehr reparieren. Das lohnt sich nicht mehr, das Auto in die Werkstatt zu fahren. Da ist nichts mehr zu machen. Unser alter innerer Mensch, der ist kaputt. Der hat Totalschaden. Und jetzt gehe ich zu den Hirten auf dem Feld, die da einen Engel des Herrn hören und der sagt, euch ist heute in der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, was? Der Heiland geboren. Der Retter, der Heiland, der etwas heil macht, der etwas neu macht. Da ist hier nicht gemeint, der macht das Kaputte ganz, sondern er gibt etwas ganz Neues. der Heiland. Wozu brauchst du, brauche ich einen erneuerten inneren Menschen? Warum? Warum ist der kaputt? Lass mich es mal so sagen, es gibt Symptome dafür. Wenn du krank bist, dann gehst du zum Arzt und der befragt dich und dann versucht herauszufinden, welche Symptome du hast und von den Symptomen schließt er auf deine Krankheit. So ist es auch, der kaputte, heillose innere Mensch, der zeigt Symptome. Lass dich das mal kurz aufzeigen, auf einer globalen Ebene, zunächst ganz kurz und dann auf die persönliche Ebene kommend. Warum brauchen wir eine Verteidigungsarmee? Ich muss nicht fragen, warum, jeder sieht das ein, dass wir eine Verteidigungsarmee brauchen, dass wir ein Gleichgewicht der Waffen brauchen, damit nicht irgendwelche Nationen oder irgendwelche Machthaber, Machtbesessene kommen und uns überrollen und vereinnahmen. Wir brauchen eine Verteidigungsarmee, wir brauchen ein Gleichgewicht der Waffen. Die Tatsache, dass wir das brauchen, ist ein Symptom unserer Heillosigkeit. Warum brauchen wir Gesetz und Polizei? Es ist gut, dass wir sie haben. Warum brauchen wir sie? Um uns zu schützen vor Mord, vor Betrug, vor Raub, vor Misshandlung, vor Missbrauch. Wir brauchen diese Polizei, wir brauchen die Gerichte. Das ist ein Symptom unserer Heillosigkeit, dass wir das brauchen, um uns zu schützen. Ich gehe mal auf die persönliche Ebene. Warum brauchen wir Konfliktmanagement? Warum brauchen wir Streitschlichtung? Oder besser gesagt, wir brauchen es. Ja, ich muss das gar nicht als Frage formulieren. Ich kann das als Aussage machen. Wir brauchen Streitschlichtung. Wir brauchen Konfliktmanagement. Wir brauchen Eheberatung. Wir brauchen manchmal Distanz zu unserem Mitmenschen, damit wir nicht aneinander geraten und damit keine Spannungen entstehen. Wir brauchen manchmal die Distanz. All das ist ein Symptom unserer Heillosigkeit. Ihr werdet vielleicht sagen, ich habe noch nie Streitschlichtung gebraucht. Auch kein Konfliktmanagement. Und Eheberatung habe ich auch nicht gebraucht. Lass mich ein paar Fragen stellen. An uns. Insgesamt. Und derjenige, der auf der Trauerfeier von dem Dr. Richard Busch war, der wird das jetzt wiedererkennen. Jetzt sind es wirklich Fragen. Wer von uns ist nie der Wahrheit etwas schuldig geblieben? Wer von uns hat in seinem Reden immer die Wahrheit gesagt? Wer von uns ist seinem Mitmenschen niemals etwas schuldig geblieben in Bezug auf Liebe, Respekt, Achtung, Hingabe, Fürsorge? Wer von uns ist seinem Mitmenschen da nie etwas schuldig geblieben? Wer von uns hat noch nie über einen anderen schlecht geredet? schlecht gedacht? Wer von uns hat sich noch nie über das Verhalten eines anderen unangemessen geärgert und seinem Ärger Ausdruck verliehen? Wer von uns? Wer von uns, von denjenigen, die an Gott glauben, wer hat noch nie mit Gott gehadert? Die Fragen kann man fortsetzen, wie ihr merkt. Die Tatsache, dass wir alle diese Fragen mit keiner von uns beantworten müssen, und wenn einer sie nicht mit keiner von uns beantwortet, dann hat er vielleicht ein Problem, aber die Tatsache, dass wir alle diese Fragen mit keiner von uns beantworten müssen, ist das Symptom unserer Heillosigkeit. Dann werdet ihr vielleicht jetzt sagen, ja, aber das ist doch normal. Das ist doch menschlich alles, was du da gerade gefragt hast. Das ist alles menschlich. Es ist, wir sind halt nicht perfekt. Wir sind halt alle kleine Sünderlein, es war immer so. Wir kommen schon irgendwie klar, trotzdem. Gott sieht das anders. Gott sieht das anders, weil er nämlich möchte, dass du und ich, dass wir zu seiner Familie gehören. Er möchte, dass wir seine Kinder sind. Das kam schön in diesem Lied von Sephora Nelson zum Ausdruck. Er möchte uns nahe sein. Gott möchte das. Er möchte, dass wir seine Hausgenossen sind. Er möchte diese Einheit mit uns, diese Gemeinschaft mit uns. Er will das. Dafür hat er dich gemacht. Dafür hat er dich bestimmt. Und eins darf ich euch sagen. In Gottes Familie im Himmel, in Gottes Familie im Himmel, da gibt es keines der Symptome, die ich eben aufgezählt habe. Kein einziges. Denn er ist makellos. Er ist ohne Schatten. Er ist absolut heilig, wie die Bibel das beschreibt. Und deshalb musste das Wort Gottes kommen, Jesus kommen, um unseren inneren Menschen und damit uns selbst zu erneuern, neu zu machen, sodass wir zu Gott passen. Deshalb war neue Schöpfung notwendig. Wie geht das? Wie werden wir eine neue Schöpfung? Wie wird unser innerer Mensch neu? Gehen wir in Vers 12, wenn ihr die Bibel dabei habt. Guckt mal, erstes Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 12. Da steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da haben wir die Antwort. Wer darf eine neue Schöpfung sein? Alle, die ihn aufnahmen. Und was bedeutet das jetzt? Aufnehmen. Im selben Vers wird es uns gesagt. Das sind die, die an seinen, das heißt an den Namen Jesu, glauben. Und was heißt es, an den Namen Jesu zu glauben? Mir ist das sehr wichtig, diese Formulierung. Da heißt es, glauben an den Namen Jesu. Da gehen wir zurück zu den Hirten auf dem Feld. Was haben die gehört? Euch ist heute in der Stadt Bethlehems der Retter Jesus, der Retter, der Heiland, geboren. Und dann fährt er fort mit anderem Namen, welcher ist Christus, der Herr. Es sind also die, die an seinen, die ihn aufnahmen, das sind die, die glauben, dass er der Retter ist. Das sind die, die einsehen und erkennen, mein innerer Mensch hat total Schaden. Ich brauche einen Heiland. Ich brauche einen, der meinen inneren Menschen neu macht. Und die dann Jesus bitten, das zu tun und ihre Schuld, wie die Bibel das ausdrückt, und Sünde bekennen. Ich brauche diesen Retter, weil mein innerer Mensch kaputt ist und ich brauche einen neuen. Jesus, schenke mir diesen neuen Menschen. Die das tun, die das glauben, die darauf vertrauen, die nehmen ihn auf. Aber das ist noch nicht alles. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Er hat ja noch einen anderen Namen, viele Namen, aber hier sind drei erwähnt. Der Messias, das ist der Gesalbte, und dann der Herr. Das sind diejenigen, die sagen, ich vertraue Jesus so viel, dass ich ihm mein ganzes Leben anvertraue. Meine Lebensführung, meine Lebensziele, meine Ethik, was auch immer, mein Leben halt. Ich vertraue ihm so viel, dass ich ihm Herr, dass ich möchte und will, dass er mein Herr ist. Das haben wir ja nicht so gerne, dass irgendeiner uns gängelt und bevormundet. Das haben wir ja nicht so gerne. Aber wer Jesus vertraut, der sagt sich, das ist wunderbar. Das ist herrlich, wenn er der Herr ist, denn er weiß immer, was mein Weg ist. Er weiß immer, was gut für mich ist. Ja, an seinen Namen glauben. Heißt wissen, er ist der Retter. Heißt wissen, ich brauche einen Retter. Heißt ihn bitten, dass er mich rettet. Heißt ihm zu sagen, du sollst mein Herr sein. Das sind die, die ihn aufnehmen. Und denen gab er das Anrecht, die Macht, wie soll ich es anders ausdrücken, diese Menschen, das Anrecht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden. Ja? Das sind die, die zu seiner Familie gehören dürfen, die Kinder sein dürfen, von ihm, seine Hausgenossen sein dürfen. Das sind diejenigen. Wer Jesus aufnimmt, in dem beginnt etwas Neues. Da wird der innere Mensch neu und das merkt man. Das hat Auswirkungen, denn das Denken wird neu. Die innere Einstellung, die Herzenshaltung wird neu. Die Motive werden neu. Es ist nicht so, dass wenn du Jesus aufnimmst, plötzlich alles schon neu ist. So ist es nicht. Also wenn du eine Kopfschmerztablette nimmst oder irgendein Medikament, dann hast du das schon im Bauch und du merkst trotzdem noch keine Besserung. Das braucht etwas, bis es wirkt. Jesus beginnt in deinem Leben, in deinem inneren Menschen zu wirken. Okay. Er beginnt in deinem inneren Menschen zu arbeiten. Einen Prozess stößt er an, der Wandlung, der Veränderung, der Erneuerung. Und der dauert lebenslang. Und wenn du dann am Ziel bist, dann wirst du vollendet. Das ist die Weihnachtsfreude. Das ist die Weihnachtsfreude. Jesus, das Kind in der Krippe, das ist der Gott, der sich zu uns in unsere kleine Welt herabgelassen hat, in dem aber trotzdem alle Fülle und aller Glanz und alle Herrlichkeit Gottes wohnt und der gekommen ist, dich neu zu machen. Damit er dich in seine Familie hineinlieben kann. Das ist die Weihnachtsfreude. Die pustet keiner aus. Die ist immer akut. Die ist immer aktuell. Die soll immer gepredigt werden. Die soll immer weitergesagt werden. Darüber sollen wir uns, dürfen wir uns, möchten wir uns freuen. Heute. Amen.